Führung und andere Katastrophen. Ein Podcast zum Reflektieren, Mitdenken, Nachdenken und Schmunzeln.
Heute im Riemann-Thomann-Modell unterwegs. Ich bin ja immer der Meinung, Schubladen sind für Socken und nicht für Menschen.
Stimmt, du hast mir sogar mal ein Bild gemalt, das steht bei mir oben im Atelier.
Und nun kommst du mir mit einem Modell, das Menschen in vier Felder einteilt. Warum bist du denn so ein Riesenfan von diesem Modell?
Weil es die Menschen nicht einfach nur in vier Felder einteilt, sondern weil es so herrlich erklärt, dass der andere anders ist. Und wir Menschen ja immer glauben, ne, das hatten wir ja schon bei dem ganzen großen Thema Wahrnehmungen, immer glauben, dass so wie sie selber sind, sind alle anderen auch. Und das stimmt nun mal nicht. Und dass Schubladen für Socken sind, da sind wir uns beide einig. Und das ist nicht dazu da, um irgendwelche Vorurteile zu schüren, sondern zu verstehen, wo sind meine Stärken. Wir haben ja jetzt an vielen Stellen schon auch in unserem Gespräch festgestellt, dass es einen die Fähigkeit zum sich selber Bewusstsein braucht. Selbstbewusst zu sein heißt ja nicht unbedingt wie King Currywurst aufzutreten, sondern tatsächlich auch wirklich zu wissen, wann kann ich mich wie verhalten, dass ich ein situationsadäquates Verhalten, so wie wir das ja immer nennen, an den Tag legen kann. Und dafür ist das Spiel zwischen Nähe und Distanz, also zu wissen, wie viele Näheanteile spiele ich normalerweise in meinem Leben und spiele ich auch gerne und kommen auch spontan und wie viel Distanzanteile habe ich an dieser Stelle. Zu wissen, ist es jetzt besser, mich zurückzunehmen oder ist es jetzt besser, tatsächlich in die Situation mit Nähe hineinzugehen? Das ist nicht ganz unerheblich, wenn ich das weiß, weil das heißt, dass ich mich da an der Stelle reflektiert habe. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Spiel zwischen Wechsel und Dauer. Entschuldigung, ne? So sich einfach klar zu machen. Ich habe natürlich meine Routinen, also wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, ich bin ja jemand, der sehr hochgradig mit Wechseltendenzen ausgestattet ist und du ja auch, wir sind ja beide, haben wir ja auch eine künstlerische Ader, zu wissen, wann ist es jetzt mal tatsächlich gut, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und Ordnung zu halten und die dritte Stelle hinterm Komma im Gesichtsfeld zu behalten oder wann kann ich einfach auch mal die Leine locker lassen und kann kreativ werden, um da in einer Situation vielleicht eine neue Wendung zu geben. Also vor dem Hintergrund ist der Handlungsspielraum im Riemann-Kreuz das eigentlich Entscheidende und nicht die vier Felder. Wenn ich es nur in den vier Feldern betrachte, bin ich in Schubladen, da hast du völlig recht.
Na, es ist vielleicht auch so ein bisschen zu sehen wie eine Bedienungsanleitung. Zum einen
ja,
für mich.
Ich und liebe das deine Bedienungsanleitungen.
Für mich und für mein Gegenüber, ne?
Ja.
Wir haben für jedes Gerät in unserem Haushalt eine Bedienungsanleitung.
Ja, genau.
Und für den Menschen, der uns gegenüber sitzt, nicht. Und wir erwarten, dass wir wissen, wie das funktioniert. Und deswegen hilft es manchmal, Modelle auch zu haben, die Dinge besprechbar machen, Verhalten besprechbar machen, um es eben wegzunehmen von der individuellen Ebene hin auf einen, wenn du das und das hast, dann brauchst du das und das. Und eine Waschmaschine ist genauso wertvoll wie ein Geschirrspüler. Beides schätze ich sehr. Haben halt unterschiedliche Nutzungsbedingungen.
Und auch unterschiedliche Programme.
Ja.
Also ne, Geschirr in der Waschmaschine ist jetzt nicht so schön.
Also
1000 Teile Puzzle. Genau, 1000 Teile Puzzle. Genau, und als Führungskraft ist es schon durchaus wichtig zu wissen, welchen Heimathafen habe ich. Und es ist auch durchaus wichtig zu wissen, an welcher Stelle fängt Führung an. Und Führung hat eben ganz viel mit Strategie zu tun. Und damit sind wir zwischen Distanz und Wechsel unterwegs. Also, ne, die Distanz hat die Leistungs- oder Ergebnisorientierung, der Wechsel hat die Innovationsorientierung. Und als Führungskraft brauche ich beides. Ich brauche die Innovationsfähigkeit mehr denn je in der heutigen Zeit. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch meine Ergebnisse im Griff behalten. Genauso gut muss ich aber auch Nähe aufbauen können, also dann rüber marschieren von Distanz und Wechsel auf Wechsel und Nähe und muss ein Vertrauensverhältnis zu meinen Mitarbeitenden aufbauen. Darüber haben wir ja im letzten Teil schon gesprochen. Und auch zu wissen, wann ist was situationsadäquat dran und das berücksichtigen viele Führungskräfte häufig nicht genügend und schauen sich auch nicht an, auf welchem Ohr die Menschen hören, weil man kann ja die vier Ansichten einer Nachricht durchaus auch in die Nähe des Riemann-Thomann-Kreuzes bringen, indem man sich einfach klar macht, dass Menschen mit hohen Neo-Anteilen, einer hohen Personenorientierung, vermutlich schon auch sehr gerne auf der Beziehungsorientierungsebene eine Botschaft gesendet bekommen oder selber auch Botschaften senden, und dass Menschen, die in der Verfahrensorientierung unterwegs sind, vermutlich gerne sich mit Zahlen, Daten und Fakten beschäftigen, weil die einfach Sicherheit geben. Und ein Distanzler, dem es immer nicht schnell genug gehen kann, vermutlich auch ganz gut mit Appellen umgehen kann. Und der Wechselmensch, der gerne auch mal von sich was erzählt, ohne dabei sich immer ständig in den Mittelpunkt stellen zu müssen, sondern der steht dann einfach auch gerne im Mittelpunkt, weil er was zu erzählen hat, dann einfach seine Ich-Botschaften los wird. Und je mehr Klarheit ich darüber habe und je mehr ich einfach auch weiß, was der andere von mir braucht, umso klarer kann ich letzten Endes dann auch die Gespräche darauf abstellen und schauen, auf welche Art und Weise das Sender-Empfänger-Prinzip dann wirklich auch am besten praktiziert werden kann.
Das nennt man dann adressatengerechte Sprache, genau, die eben einfach relevant ist, weil, wie du vorhin schon, vorhin ist gut, in der letzten Podcast-Folge gesagt hast, wollen wir ja, wenn wir kommunizieren, immer was damit bewirken. Und das Beste ist, dass, wenn unser Gegenüber Chinesisch spricht, wir ihn mit Chinesisch ansprechen und nicht mit Russisch oder Papua-Neuguinea. Ich weiß gar nicht, was die da überhaupt sprechen. Egal, ihr kriegt den Punkt.
Lass mich da nochmal einhaken. Du hast gerade gesagt, dass die Menschen, oder du hast unterstellt, und das finde ich schön, dass du das unterstellst, nur ist das leider nicht oft so, nicht so oft so, dass die Menschen wissen, warum sie kommunizieren. Also ich kenne viele Menschen, die kommunizieren einfach um des Kommunizieren Willens. Und wenn ich mich dann mal anschließend frage, was ist jetzt eigentlich anders, als es vorher war, dann heißt die Antwort nichts.
Ja.
Gibt's auch.
Gibt es schon. Spätestens nach einem Schweigeretreat merkt man, wie viele Menschen sprechen. Die Frage ist ja, du hast jetzt auf ein paar positive Aspekte der jeweiligen Bestrebung eingespielt. Ist eine Stärke immer eine Stärke oder kann sie vielleicht auch eine Schwäche sein und umgekehrt?
Das kommt auf die Situation an. Das würde ich so pauschal nicht über einen Kamm scheren wollen. Also grundsätzlich ist eine Stärke, kann eine Stärke durchaus auch in einer Situation eine Schwäche werden, wobei mir gerade kein Beispiel einfällt. Hast du eins?
Ja, ich denke zum Beispiel an die Wechselmenschen, die vielleicht sehr innovativ sind, aber denen das vielleicht manchmal schwerfällt, Routineaufgaben dann länger
daran. Ah, darauf willst du hinaus.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, alles klar. Ja,
das war jetzt nicht so adressatengerecht, ne? Macht nichts. Ich baue eine Brücke.
Das ist alles völlig in Ordnung. Nein, das ist richtig. Das ist das Spiel mit Licht und Schatten zwischen den einzelnen Komponenten. Und das ist eben auch die Frage, wie hoch ist mein Reflexionsgrad? Wie sehr weiß ich auch darum, wie ich wirke? Und weiß auch, dass ich, also ich bleib mal bei mir, dass ich zum Beispiel von Haus aus nicht der ordentlichste Mensch bin, aber ich bin der ordentlichste Mensch dieser Welt geworden zu mir. Du kennst das, kann man immer kommen, es sieht immer aus wie bei schöner Wohnen.
Der Deswegen habe ich gerade sehr irritiert geguckt. Okay.
Nein, weil ich es lernen musste, weil, das erzähle ich ja auch ab und zu mal, es tatsächlich in meinem jüngeren Jahren im Berufsleben eine Situation gegeben hat, wo ich als Key Speaker auf einer großen Veranstaltung eingeladen war und alle waren da, nur ich nicht, weil ich die Einladung verbummelt hatte. Danach habe ich dann erst einmal, und das ist durch den ganzen Konzern gegangen, da habe ich mich wirklich zum Gespött der Leute gemacht und das war dann auch 15 Jahre später noch Thema, so ungefähr. Das ist mir tatsächlich 15 Jahre später, da war ich schon lange nicht mehr in dem Unternehmen, ist mir das noch hinterhergelaufen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe damals bei dem Zeitpapst Lothar Seiwert, den kennen die Älteren noch, die Jüngeren kennen den gar nicht mehr, habe ich damals erstmal einen Trainerschein für Arbeitstechniken und Zeitmanagement gemacht. Gesagt, das passiert mir nie wieder. Und das ist mir so in die DNA übergegangen, dass ich gar nicht mehr anders kann, als ordentlich zu sein. Es sei denn, ich muss es überhaupt nicht. Und das passiert mir manchmal noch, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel, dass ich nicht unbedingt einsehe, dass ich in meinem Hotelzimmer immer alles ordentlich aufhänge, was ich zu Hause tun würde. Also da gibt es schon durchaus noch Unterschiede. Also ich weiß um meine Neigung, durchaus ein kreatives Chaos zu verbreiten. Ich weiß aber auch, dass ich es nicht aushalten kann, wenn ich das dann sehe in meinen eigenen vier Wänden oder in meinem Arbeitsbereich. Deswegen sieht mein Atelier auch immer so ordentlich aus.
Und liebe Hörer, wenn ihr uns schon länger folgt, wisst ihr jetzt, aber das erzähle ich mir niemandem, wie der Kühlschrank den Autoschlüssel von Gabi beherbergt hat. Okay, kommen wir zurück zu den wesentlichen Persönlichkeitsbestrebungen. Was denkst du, sollten unsere Hörer noch wissen, was zu dem Modell relevant ist?
Also relevant ist, dass ich mir klar mache, dass wenn es Probleme gibt mit Menschen, also wenn ich so denke, warum komme ich eigentlich mit diesem oder jenem Menschen nicht klar und ich den verorte, also einen Heimathafen zuweise, einfach mal mir Gedanken darüber zu machen, ob es sein kann, dass der mir diametral gegenübersteht. Weil meine Stärken sind ja dann im Gegenüber die Schwächen meines Gegenübers. Und es gibt Menschen, die mögen sich ihre Schwächen nicht anschauen, reagieren darauf. Oder aber ich merke, ich schaue auf jemanden und der kann etwas, worum ich ihn vielleicht innerlich glühend beneide, weil ich das einfach nicht kann. Und vielleicht aus dem Grunde nicht ganz so freundlich reagiere, wie ich das eigentlich tun könnte. Und in dem Moment, wo ich mir das klar mache, wird mir ja auch klar. Deswegen finde ich, ist das immer so ein besser Verstehen-Modell. Dass ich sage, okay, ich reagiere auf diesen Menschen, weil der kann einfach was, was ich nicht kann. Und das ist ja am Ende überhaupt nicht tragisch, sondern gut. Wir wollen ja Synergieeffekte schaffen. Und vor dem Hintergrund ist das Riemann-Kreuz eine große Hilfe, dass wenn ich merke, dass es atmosphärische Störungen gibt, wenn ich merke, die Beziehungsebene leidet ein bisschen, wenn ich auch merke, Arbeitsergebnisse sind irgendwie noch nicht da, wo sie hingehören, dass ich mir dann klar mache, kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass der oder diejenige sich genau diametral mir gegenüber verhält und das aus dem Grunde nicht richtig klappt. Und dann hilft es, und das machen wir nochmal in einem gesonderten Podcast, ein gutes und qualifiziertes Gespräch zu führen.
Und alle, die dich nicht in der Leiterkompetenz haben, es gibt auch eine Folie, von der erzähle ich euch kurz, die nämlich diese vier Bestrebungen auch aufgezeichnet hat, aber wo das ein bisschen mehr aussieht wie ein Spielfeld in einem Fußballfeld. Und genauso wie es im Fußball unterschiedliche Positionen gibt, wie Stürmer, Verteidiger, und jetzt habt ihr mich, ich bin eben nicht der Fußballprofi, gibt es auch Positionen in einem Team, die gerne bedient werden sollen, damit das Spiel reibungslos funktioniert. Es ist ja manchmal schwierig bei diversen Teams, ne? Wir haben ja natürlich die Menschen oft am liebsten, die uns am nächsten stehen und die wir am besten nachvollziehen können und verstehen, wo Kommunikation scheinbar schwerelos geht. Aber warum bist du trotzdem ein Fan davon, den Menschen dieses Spielfeld zu zeigen, wenn es um Teamentwicklung geht?
Um einfach deutlich zu machen, dass jeder nach seinen Stärken und Schwächen sehr gut einsetzbar ist. Und zwar nicht nach Sachaufgaben, sondern tatsächlich, um ein Team zusammenzuschweißen. Wenn wir zum Beispiel die Aufgabe des Qualitätssicherers nehmen in Distanz und Dauer, dann ist es gut, jemanden zu haben, der im Zweifel auch mal mit einem erhobenen Zeigefinger daherkommt und sich einmischt in ein Spiel und sagt, ihr macht gerade den dritten Schritt vor dem zweiten und damit die Qualität sichert. Oder der Systematiker, der sich dann mit einklingt und sagt, genau das wollte ich auch sagen. Ich wollte auch sagen, wir machen hier den dritten vor dem zweiten Schritt und die beiden dann dafür sorgen letzten Endes, und es kann auch in einer Person unisono sein, dafür sorgen, dass da wieder Ruhe und Ordnung in einen Prozess eintritt, weil vielleicht ein paar Ideengeber und Aktivierer die Bälle wild durch die Gegend geschossen haben und dabei auch noch viel Spaß hatten, das passiert ja auch, ne? Arbeiten darf auch Spaß machen, aber dabei völlig übersehen haben, dass die Systematik verloren gegangen ist. Und so hat jeder seine Position. Wir freuen uns über jeden, der die Geburtstagsliste führt als Teamworker oder als Zuverlässiger, der dafür sorgt, dass Menschen an ihrem besonderen Tag im Jahr dann tatsächlich auch eine Aufmerksamkeit erfahren. Ne? So, und es gibt andere, die sagen, also gut, dass es diese Menschen gibt, weil mir ist es gar nicht so wichtig. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass es passiert. Und ich muss mich nicht drum kümmern, weil mir würde es schwerfallen. Ne? Das sind vielleicht unter Umständen die Gestalter, ohne dass wir das jetzt sehr fest positionieren müssen. Ne? Ich kann alle Rollen auch sehr variabel spielen, aber es ist schon gut zu wissen, wer im Team in welcher Position dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist und dass die Ergebnisse gut sind und in einer guten Stimmung ein gutes Ergebnis zu erzeugen, bedeutet einfach, sich dann auch mit einem Team synergetisch zu bewegen.
Macht es in dieser Folge Sinn oder wollen wir noch eine Folge aufnehmen, wo wir uns mal nochmal mit den Risiken und Nebenwirkungen und vor allen Dingen mit dem Konfliktverhalten der jeweiligen Bestrebungen auseinandersetzen? Was denkst du?
Ich glaube, wir können das durchaus jetzt schon gleich mit ansprechen, weil das ist in den Stärken und Schwächen ist das relativ schnell erklärt. Also wenn wir uns mal der Chronologie folgen, wenn wir oben im Wechsel anfangen. Ne? Der Wechsel hat ja eine hohe Spontanität, eine hohe Kreativität. Das ist die Welt der Künstler, der Werbeschaffenden und mehr davon. Wir brauchen einen gesunden Schuss im Wechsel an vielen Stellen in den Unternehmen. Aber dann darf ich mir auch klar machen, dass so ein Wechsler, wenn der so zum Beispiel seinen Heimathafen in Wechselnähe hat, also eine hohe Personenorientierung dazu hat, dass der im Zweifel vielleicht auch dazu neigt zu sagen, auch über die Näheanteile, so wichtig ist mir das nicht, ich spreche das jetzt nicht an. Oder wenn der sich richtig ärgert, dass der dann einfach wie ein Vulkan ausbricht und dann ne, kommt vielleicht noch 2-3 Mal, kommt dann noch ein Lava-Ausstoß und dann ebbt das Ganze wieder ab und 3 Stunden später, wenn man denjenigen vielleicht fragt und sagt, na, bist du jetzt wieder fein, dann kriegt man einen großen Blick, wie war was, ne, dass derjenige das schon oder diejenige das schon wieder vergessen hat. Von daher haben wir im Konfliktverhalten bei Wechsel und Nähe haben wir gerne den Vulkanausbruch, der dann aber nicht lange dauert. Und das sind meistens auch Menschen, die nicht besonders nachtragend sind, sondern die vergessen das, die platzen einmal und dann ist es gut. Dann ebbt es noch ein bisschen nach und dann ist es auch gut. Es kann natürlich auch mal sein, dass so jemand dann in die beleidigte Leberwurst geht, ne, um es mal salopp auszudrücken. Dann rutscht das Ganze schon so ein bisschen weiter runter in Nähe Dauer. Das kann da durchaus passieren. Es kann auch passieren, wenn sie nicht reflektiert sind. Und das ist eben der große Punkt. Wenn ich in meinem Heimathafen reflektiert bin, wenn ich weiß in meinem Handlungsfeld, wann ich wie wo wirke, kann ich mein Konfliktverhalten logischerweise auch steuern. So, wenn ich das nicht weiß, dann kann es mir in Nähe Dauer passieren. Beispielsweise, dass ich um Konflikte drumherum eier, dass Themen nicht benannt werden. Kennt man aus vielen Familien. Wenn große Familienfeiern anstehen, dann zu sagen, wenn Tante Erna kommt, dann nicht über das Thema reden, ne? Und bei Hubertus nicht über das Thema reden und man eiert dann so rum in der Hoffnung, wenn man nicht drüber redet, ist das Problem auch nicht da, was natürlich Quatsch ist, weil das Problem bleibt ja trotzdem dann auch da.
So. Was sind denn die elefantenartigen Strukturen unter dem Teppich?
Ja, oder die berühmten rosanen Elefanten, die dann in Herdenweise überall rumstehen in den Räumen und nicht benannt werden dürfen. Ne? So. Und je weiter wir rumgehen, jetzt im Uhrzeigersinn in Richtung Dauer, kann es eben sein, dass Menschen mit hohen Dauertendenzen im Konfliktverhalten sehr beharrlich werden, wenn sie nicht reflektiert sind. Sie wollen oder müssen dann Recht haben. Das kann durchaus sehr anstrengend werden, weil sie dann im Zweifel auch stur reagieren. Und jeder, der sich schon mal an einem sturen Menschen abgearbeitet hat, weiß, dass das nicht von besonders viel Erfolg gekrönt ist, sich mit jemandem in so einer Gemütsverfassung auseinandersetzen zu wollen. Und wenn wir dann noch weitergehen in der Uhr, also von Wechsel zu Distanz, dann kann es durchaus sein, dass so jemand mit solchen Qualitäten, wenn er nicht reflektiert ist, einfach sehr kalt und sehr barsch und sehr abweisend und sehr aggressiv im Zweifel oder auch rivalisierend reagieren kann und jemanden damit auch absolut abfackelt und dann im Regen stehen lässt, wie man so schön sagt. Aber nochmal, das passiert wirklich nur dann, wenn ich mir darüber nicht bewusst bin. Wenn ich das weiß, wenn ich spüre, dass ich verärgert bin, wenn ich spüre, dass ich wütend werde, wenn ich merke, ich gerate hier gerade so ein bisschen in Bewegung, ne, mein Eisberg fängt an zu stürmisch zu werden, da ist eine Kohlensäurepatrone gezündet worden und es gibt ne, so einen kleinen Mini-Tsunami in mir und ich kann das steuern, bin ich natürlich gut beraten.
Naja, mein Hinweis oder mein Wunsch ist immer, dass Menschen relativ schnell hinter sich aufräumen. Das macht man nicht immer, also gerade solche Dinge anzusprechen, weil man manchmal gerne großzügiger sein möchte, als man in Wirklichkeit ist.
Das stimmt.
Das wären wir alle gerne, aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dass uns das vielleicht als Menschheitsfamilie eint, dann wird es leichter, schnell hinter sich aufzuräumen. Und dann ist der Berg, den man beseitigen muss an Emotionen, Missverständnissen, sonstigen, deutlich kleiner.
Genau, Genau. Und was beim Riemann-Kreuz in der heutigen Zeit auch noch eine große Rolle spielt, ist der Umgang mit Transformationen. Also wenn wir uns angucken, dass die ganze Welt zurzeit gerade so in Bewegung ist, wie sie das letzte Mal in dieser Fülle vor 100, 120 Jahren in Bewegung war, dann ist es nicht verwunderlich, dass manche Menschen, unabhängig jetzt von der Generation, sich vielleicht auch fragen, Hilfe, wo bin ich denn hier jetzt gerade gelandet? Und das dann Menschen beispielsweise in den unterschiedlichen Quadranten auch ganz unterschiedlich reagieren können darauf, wie Transformationen dann auf sie wirken. Also ich sage mal, jemand mit hohen Näheanteilen wird immer als allererstes Angst davor haben, dass Beziehungen verloren gehen. Ne? Also nehmen wir jetzt einfach mal eine Fusion von zwei Organisationen, so, dann ist ja immer sofort die Frage, verliere ich jetzt meinen Arbeitsplatz mit meinen Kollegen? Muss ich irgendwie umziehen? Was passiert hier jetzt eigentlich gerade mit mir? Und dann kann es passieren, dass solche Menschen den Kopf in den Sand stecken, in den berühmten, und einfach nicht wahrhaben wollen, was gerade um sie herum passiert, frei nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. So, und Menschen mit hohen Daueranteilen beispielsweise, die mit vor Veränderungssituationen stehen, egal was es auch sein mag, die können durchaus im Schreck und im Schock zur Salzsäule erstarren und bewegen sich nicht mehr. Das kann man manchmal im Verhalten richtig körperlich sehen, dass die ganz steif werden und gar nicht mehr so richtig wissen, wie sie sich dann jetzt eigentlich in dieser Situation bewegen können. Und der Distanzler beispielsweise wird immer sofort danach schauen, ob seine Kompetenzen nicht beschnitten werden, wenn es um Veränderungen geht. Und solange er sich in seinen Kompetenzen weiter tummeln darf, wird er ruhig bleiben, aber wehe dem das nicht. Dann bekommen wir mit dem Distanzler durchaus auch Auseinandersetzungen zu spüren. Und beim Wechselmenschen ist es letzten Endes so, dass der dann immer als allererstes guckt, macht das jetzt noch Spaß? So, und habe ich noch die Freiräume, die ich früher hatte? Und wenn ich die nicht habe, dann kann es durchaus sein, dass ich, wie man so schön norddeutsch sagt, maulig werde. Und dann werde ich auch nörgelig und bin auch zu spüren an diesen Stellen. Und die positive Intervention dazu, die brauchen wir natürlich auch. Das heißt also, ich als Führungskraft darf dann schon durchaus auf diese Menschen auch zugehen und eben ganz gezielt dafür sorgen, dass ich einem Nähemenschen beispielsweise die Möglichkeit gebe, das ist nur häufig schwer, weil die Zeit oft dafür nicht eingeräumt wird, aber der braucht eben einfach, der braucht Kontakt. Kontakt, Kontakt und nochmal Kontakt. Das braucht Zeit. Und gerade in der Transformation wird es ja oft so dargestellt, dass es schnell gehen muss, warum auch immer. Aber als Führungskraft ist es wichtig, diese Sicherheit durch Kontakt und eine Bestätigung der Person durchaus zu geben. Und die Dauer braucht beispielsweise Informationen, um Sicherheit in der Methodik zu bekommen. Und zu sagen, ah, hier läuft der Hase. So funktioniert das also. Und auch das braucht Zeit. Ne? Und die Distanz braucht Ziele, mit denen sie sich wieder identifizieren kann. Sonst bringt sie sich mit ihrer Leistungsorientierung nicht ein. Und der Wechsel braucht auch ein bisschen Abwechslung. Also wenn ich einen Wechselmenschen plötzlich in Routineaufgaben stecke, muss ich mich nicht wundern, wenn der plötzlich unglücklich wird. Und so kann ich als Führungskraft sehr gezielt Interventionen über das Riemann-Kreuz, und dann haben wir vielleicht auch den Bogen geschlossen, warum das eben keine Kommode mit Schubladen ist, sondern warum das ein schönes Modell ist, zu verstehen, dass andere einfach anders sind, als Führungskraft mit diesen Interventionen schlussendlich dann auch Menschen zu motivieren und zu begeistern, sich Dingen zu stellen und an diesen Dingen auch zu wachsen oder an Themen auch zu wachsen, die durchaus eine Herausforderung darstellen können im ersten Ansatz.
Und vielleicht wäre das auch nochmal eine schöne Podcast-Folge. Dein Sohn hat ja auch zum Thema Generation und Führungskräfte nochmal
geforscht.
Auch mal zu gucken, ob da eine bestimmte Bestrebung im Riemann-Thomann-Modell vielleicht auch zu bestimmten Generationen eher stimmig ist oder es eine statistische Häufung gibt. Das würde vielleicht den einen oder anderen auch noch interessieren, vielleicht Generationenführung mal aus dem Blickwinkel zu betrachten.
Das können wir gerne in einer gesonderten Folge machen und dann laden wir ihn ein. Dann darf er mal berichten.